Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Paul Hasel. Ja, bei der Kolpingjugend, da freuen sich gerade viele auf die bevorstehenden Zeltlager in den Sommerferien. Und dafür braucht's natürlich nicht nur die Teilnehmer, die mitfahren, sondern auch junge Leute, die sich als Gruppenleiter im Zeltlager engagieren. Die Gruppenleiter wurden für ihre Aufgaben im Zeltlager natürlich gut vorbereitet, und zwar von den Kursleitern. Jedes Jahr bieten die Kursleiter nämlich mehrere Gruppenleiterkurse an. Was man alles wissen und können muss, um so einen Gruppenleiterkurs durchzuführen, das lernt man in der Kursleiterausbildung. 9 junge Leute haben vor kurzem den Theorieteil der Kursleiterausbildung erfolgreich abgeschlossen. Was die da alles gemacht haben und gelernt haben, darüber spreche ich jetzt mit Matthias Antonin. Er ist der Jugendbildungsreferent der Kolpingjugend und in dieser Funktion auch verantwortlich für die Kursleiterausbildung. Und bei mir im Studio ist auch Emilia Neuchel. Sie ist Studentin und angehende Kursleiterin und war bei der Theorieausbildung mit dabei. Wie sie die Ausbildungszeit erlebt hat, erzählt sie in diesem Podcast. Frau Neuchel, Herr Antonin, herzlich willkommen bei uns im MKR-Studio.
Hallo.
Hallo.
Herr Antonin, jetzt habe ich nachgeschaut vor der Sendung natürlich und wollte wissen, wie sowas abläuft, diese ganze Ausbildung. Und das Erste, was ich festgestellt habe, sind doch 19 Tage, also 2 Kurswochen und 2 Wochenenden. Also die Ausbildung für die Theorie ist das, die jetzt auch abgeschlossen ist. Das ist ganz schön lang. Wieso kann man denn sowas nicht an einem Wochenende einfach durchziehen?
Das könnte man natürlich tatsächlich machen. Aber wir wollen ja, dass unsere KursleiterInnen möglichst gut ausgebildet sind, um wirklich dem gerecht zu werden, dem Anspruch, den wir haben für so eine Ausbildung, dass die Teilnehmenden von unseren Kursen möglichst viel lernen und dass unsere KursleiterInnen sich auch wohlfühlen in der Ausbildung und in ihrer Rolle.
Also diese letzte Ausbildung jetzt, sie zog sich auch wirklich über mehrere Monate. Wenn man auf die Kolpingjugend-Homepage schaut, ist das erste große Bild der Abschlussmeldung, dass jetzt die Theorie geschafft ist. Da sieht man junge Menschen in einer Schneeballschlacht.
Das war tatsächlich in unserem ersten Kurswochenende, das im Januar stattgefunden hat, im Josefsthal am Schliersee, wo wir einfach ein schönes Wochenende zusammen hatten mit vielen Inhalten und eben natürlich bei jeder Möglichkeit auch draußen waren und Übungen gemacht haben.
Also kommen wir auch gleich noch zurück, was so das Programm an den einzelnen Tagen, Wochenenden war. Und das war nicht nur langweilige Theorie, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Herr Antonin, wer kann denn jetzt überhaupt KursleiterIn werden? Gibt es da Voraussetzungen?
Die Voraussetzung ist eigentlich nur, dass man 18 ist bei Beginn der Ausbildung, weil ja so ein Kursleiter oder eine Kursleiterin ja auch Verantwortung übernehmen müssen für Jugendgruppen und weil wir uns natürlich eine gewisse Reife, eine geistige wünschten, einfach um der Rolle gerecht zu werden und der Aufgabe.
Und idealerweise sollte man zur Kolpingjugend gehören?
Gar nicht unbedingt. Ich würde sagen, dass etwa 60% von den Menschen, die mit der Ausbildung anfangen, keine Kolpingjugendmitglieder sind oder 50%. Und viele kommen aber dann dazu, wenn sie die Ausbildung abgeschlossen haben, einfach weil sie gute Erfahrungen gemacht haben und da ein tolles Team reinwachsen.
Frau Neuchel, wie war es bei Ihnen? Wie sind Sie zu dem Kurs jetzt gekommen?
Ich bin zu dem Kurs gekommen, weil ich auch schon bei der Kolpingjugend die Gruppenleiterausbildung gemacht habe. Und als ich diese dann abgeschlossen hatte, wurde mir die Kursleiterausbildung als Anschluss dazu noch empfohlen. Und ich bin auch nicht Kolping-Mitglied gewesen, als ich die Kursleiterausbildung angefangen habe. Und dann genau, wie gerade schon beschrieben, ich bin da der Beispielfall dafür, während meiner Kursleiterausbildung Kolping-Mitglied geworden.
Und waren Sie dann auch schon als Gruppenleiterin aktiv?
Bei Kolping selber noch nicht. Das ist nach der Theorieausbildung dann noch der praktische Teil, der dann in den GruppenleiterInnenkursen entweder im Herbst oder im Frühjahr stattfindet. Den habe ich noch nicht gemacht. Ich habe aber bei mir in der Pfarrei und unabhängig von Kolping auch schon Gruppenleitererfahrungen gesammelt.
Herr Antonin, wenn Sie jetzt sowas planen, also die theoretische Ausbildung beim KursleiterInnen-Lehrgang, wer bestimmt, dass überhaupt die Ausbildungsinhalte sind? Das Sie? Haben Sie da ein Team? Gibt es da Vorgaben einer Satzung? Wie funktioniert das?
Für die KursleiterInnen-Ausbildung ist es so, wir haben ja ein Kursleitungsteam aus Ehrenamtlichen, die sich 4-mal im Jahr treffen zu Teamsitzungen. Und es gibt auch 2 Klausuren im Jahr, wo einfach nochmal neue Inhalte gelernt werden. Und dieses Team überlegt sich gemeinsam, welche Inhalte ihnen wichtig sind und welche Inhalte spätere KursleiterInnen auch lernen sollen, einfach aus der Erfahrung von dem Team heraus. Zusätzlich gibt es von der Jugendleiter-Card von der Juleika, vom Bayerischen Jugendring, gewisse Standards, die erfüllt werden müssen, um diese Juleika eben zu bekommen und als GruppenleiterInnen aktiv zu sein. Und das ist natürlich die Mindestanforderung.
Aber im Team wird immer wieder neu darüber nachgedacht. Das heißt, die jetzige Ausbildung ist nicht mehr die gleiche wie vor 20 Jahren.
Genau, also das ist jedes Mal anders. Die KursleiterInnen-Ausbildung findet alle 2 Jahre statt und zieht sich eben etwa um über ein halbes Jahr. Und wir passen immer wieder an. Die Kursleitung wird geleitet von dem Jugendbildungsreferenten, in dem Fall ich, und einer ehrenamtlichen Person aus dem Kursleitungsteam, die mitleitet diese Ausbildung.
Wie groß ist eigentlich dieses Team jetzt ohne die Neuen zurzeit?
Ohne die Neuen sind es etwa 15 Mitglieder aktuell.
Dann ist das natürlich ein ordentlicher Anwachs dazu mit den Neuen.
Genau, absolut. Und das ist auch was, was wir sehr begrüßen, weil natürlich dadurch, dass diese Ausbildung nur alle 2 Jahre stattfindet, es gibt immer wieder Leute, die für einen anderen Studiengang den Lebensort wechseln oder für die Arbeit wegziehen oder wo sich einfach der Lebensschwerpunkt auf andere Weise irgendwie verschiebt. Und da sind wir immer froh, wenn wir wieder Nachwuchs bekommen in unserem Team.
Was sind denn jetzt zurzeit, würden Sie sagen, die wichtigsten Eckpunkte in der Ausbildung? Was möchten Sie mitgeben?
Wir möchten natürlich auf der einen Seite die Inhalte vermitteln und zwar in so einer Tiefe, dass die KursleiterInnen sich sicher sind, auch diese Inhalte weiterzugeben. Und wir möchten natürlich auch eine gewisse Haltung und Selbstverständlichkeit vermitteln und eine Sicherheit in der Vermittlung. Ja, pädagogisches Know-how und die Didaktik, die notwendig ist, um sinnvoll Inhalte zu vermitteln.
Können wir ein Beispiel nennen?
Also Teil der Ausbildung ist auch eine Einheit, eine ganz wichtige Einheit, in der es darum geht, wie kann ich eine Einheit gut aufbauen, sodass ich möglichst meine Inhalte vermitteln kann, ohne dass es zu trocken und zu langweilig wird. Und in der zweiten Kurswoche dürfen die angehenden KursleiterInnen das selber ausprobieren und eine Einheit selbstständig planen und durchführen und bekommen im Nachhinein dann ein sehr tiefgehendes Feedback vom Rest der Gruppe und von der Kursleitung. Wichtig ist immer, dass es sowohl einen Theorieteil gibt, der natürlich möglichst gut irgendwie vorbereitet und aufbereitet ist, aber auch, dass es eine Abwechslung gibt, dass die Teilnehmenden selbst ins Tun kommen, selbst ins Denken kommen, zwischendrin auch Auflockerungen haben, dass es einen roten Faden gibt, der durch so eine Einheit durchführt mit einer Einleitung, einem Hauptteil, einen selbst ausprobieren und irgendwie einen guten Schluss, eine Reflexion am Schluss.
Wie war das für Sie, Frau Neuchel, als Sie das gemacht haben, was der Herr Antonin gerade beschrieben hat? War das Stress oder war das eher spielerisch?
Die Einheit, für die hatten wir relativ viel Zeit. Wir haben unsere Themen bekommen auf dem Nacharbeitswochenende im Januar. Und dann war die Woche, in der wir die Einheiten halten sollten, um Ostern rum. Ich glaube, kurz vor Ostern, genau. Das heißt, von Januar bis April oder März hatten wir Zeit. Es ist dann doch recht viel Zeit zur Vorbereitung gewesen. Das heißt, man konnte da auch wirklich, wirklich tief reingehen und sich Gedanken dazu machen. Das heißt, in der Vorbereitung war es kein Stress. Natürlich dann, es war ja doch das erste Mal, dass man dann so ganz alleine eine Einheit, die ja doch 1,5 Stunden, manchmal sogar 2 Stunden dauern sollte, halten muss. Ich würde sagen, man war vorher ein bisschen nervös, aber da man ja das Umfeld, man kannte sich ja, es war schon sehr familiär und sehr vertraulich. Deswegen war es vielleicht am Anfang war man ein bisschen nervös, aber es war kein Stress, würde ich sagen. Und das Feedback am Ende ist auch wirklich bei jedem und immer sehr positiv ausgefallen. Auch sehr konstruktiv, war auch sehr hilfreich, aber stressig würde ich nicht sagen.
An diesen 19 Tagen gab es da auch Überraschungsmomente für Sie, wo Sie gesagt haben, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das in dieser Ausbildung lerne?
Ja, ich würde sagen, als Überraschungsmoment, der sich so ein bisschen durchgezogen hat durch die ganze Ausbildung, eine Erfahrung, die man immer wieder gemacht hat, war, was für ein Unterschied ist, wenn man Sachen nur theoretisch hört und wenn man sie dann auch selber erlebt. Also das gehört ja schon auch zu der Ausbildung, dass man nicht nur das theoretische Wissen bekommt, sondern auch das Wissen so bekommt, dass man es dann auch vermitteln kann, aber auch selber quasi einmal die Erfahrung machen, die man dann später auch an die Gruppen weitergeben soll. Also selber zu erfahren, wie es sich anfühlt, Teil so einer Gruppe zu sein, wie man Gruppen gut bildet, gut aufbaut, wie man darauf achtet, dass in der Gruppe alles funktioniert, Planung und Organisation. Das eben in der Theorie zu hören und dann selber zu erfahren, ist so eine Erfahrung oder eine Überraschung, die man immer wieder gemacht hat.
Gab es auch, Hand aufs Herz, mal so einen langweiligen Moment eher?
Bestimmt. Ich kann jetzt keinen konkreten nennen, manchmal, das hängt aber auch natürlich sehr von der Einheit ab, manche Einheiten bieten das an, dass man sehr viel praktisch macht und sehr viel selber erleben kann. Und andere Einheiten geben das nicht so her. Da ist dann schon wichtig, dass man auch viel einfach nur da sitzt und zuhört und Theorie macht. Das ist auch nicht immer unbedingt zwingend langweilig natürlich. Aber gerade man hat immer 3 Einheiten pro Tag. Dann abends nach der Nachmittagseinheit, kurz vorm Abendessen oder so, gibt es dann schon manchmal Momente, wo man sich denkt, gut, jetzt langsam. Aber alles in allem gab es nichts, was wirklich inhaltlich langweilig war oder wirklich von Grund auf langweilig war.
Sie haben vorhin von einer familiären Atmosphäre gesprochen. Das heißt, da geht es ja nicht nur jetzt formal um ein Zusammensein in diesen Tagen der Ausbildung, sondern da entsteht, denke ich mal, auch sowas wie eine Gemeinschaft. Wie haben Sie das empfunden? Ist da auch was so zusammengewachsen? Sie haben auch gesagt, man hat sich kennengelernt. War das eine gute Gemeinschaft?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist mit die wichtigste Erfahrung, die man bei der KLA machen kann. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass die Kursleiterausbildung über mehrere Wochen geht und auch über dieses halbe Jahr hinweg geht und dass eben nicht nur an einem Wochenende der Theorieteil einmal schnell durchgemacht wird. Man sitzt 24/7 aufeinander in einem Haus, macht alle Einheiten zusammen, man isst zusammen, man verbringt seine Freizeit zusammen. Man wächst sehr schnell zusammen. Also auch in der ersten Woche schon gleich war das ein sehr trauriger Abschied, als wir dann alle wieder in unseren Alltag zurückgehen mussten. Und das ist über die ganze KLA geblieben. Und das ist, wie gesagt, mit die wertvollste Erfahrung, die man machen kann.
Und ein bisschen Vertrauen braucht es wahrscheinlich auch, wenn ich lese, dass Sie ein Floß gebaut haben am letzten Wochenende, oder? Das ist wahrscheinlich nicht ganz ohne.
Ja, ist es nicht. Wir haben das sehr gut hingekriegt. Unser Floß hat gehalten. Wir konnten am Ende sogar auf unserem Floß draufstehen. Ich habe da zwischendurch auch nicht dran geglaubt. Ich war skeptisch, das gebe ich zu. Aber das stimmt schon. Ich bin auch ehrlicherweise nicht so ein Wassermensch. Das heißt, es war für mich auch ein bisschen Überwindung, dann auf dieses Floß zu gehen und da dann noch Experimente mitten im Wasser zu machen. Aber dieses eben vertraute familiäre Umfeld, sowohl mit unseren Leitenden als auch mit den anderen Kursteilnehmern, das war essentiell dafür.
Das macht mich jetzt natürlich neugierig. Was waren die Experimente im Wasser?
Na, unsere Aufgabe war es ja, 2 Flüsse zu bauen und mit denen dann aufs Wasser rauszufahren. In dem See, da waren wir in der Nähe von Rotterdam Inn, gab es so eine kleine Insel. Das heißt, die erste Aufgabe, noch ziemlich niedrigschwellig, war einfach mit dem Boot, mit dem Floß zur Insel rüber. Und dann irgendwann mussten wir einmal Platz tauschen, mitten im Wasser, von einem Floß aufs andere rüberklettern. Wir mussten eben, wie gesagt, aufstehen, uns hinstellen. Das klingt alles nicht so besonders, aber auf einem Floß, das man selber zusammengebaut hat, ohne handwerkliches Geschick, zumindest bei mir, das war dann sehr wackelig und so ein Brett vor den Kopf wollte man auch nicht unbedingt bekommen. Das heißt, es war nicht ganz ohne, aber es ging. Wir haben alles gut hinbekommen.
Und abends konnten Sie, habe ich auch gesehen, auf der Homepage am Lagerfeuer entspannen.
Ja, genau. Das war allerdings ein Tag davor. Da wussten wir noch nicht, was auf uns zukommt. Aber ja, also die Abende waren immer sehr schön. Wir sind eigentlich immer auch nach den Einheiten, sowohl in der Nachmittagspause als auch an den Abenden, noch sehr viel zusammen gewesen. Wir haben unendlich viele Spiele gespielt, auch bis tief in die Nacht hinein. Das war eigentlich jeden Tag so, ja.
Entstehen da dann auch Freundschaften, Kontakten, die so auch länger halten?
Ja, würde ich schon sagen. Also noch ist unsere Kursleiterausbildung ja noch nicht so lange her. Also das kann man jetzt natürlich noch nicht so sagen, aber auf jeden Fall hat sich das gut angefühlt und das sieht vielversprechend aus.
Herr Antonin, schon seit längerer Zeit gibt es auch noch einen Pflichtteil in der Ausbildung, das ist die Prävention gegen sexuellen Missbrauch. Das ist Standard auch in der KursleiterInnen-Ausbildung. Was lernen die Teilnehmer in diesem, ich sage jetzt mal, kniffligen Bereich?
Prävention sexualisierter Gewalt ist natürlich immer noch nach wie vor ein wichtiges Thema, gerade in der Jugendarbeit, weil die GruppenleiterInnen später, die ausgebildet werden von unseren Kursleitungen, mit ihren jungen Schutzbefohlenen einfach natürlich viel arbeiten müssen. Da ist es ganz wichtig, sensibel zu sein und auch einfach mitzubekommen, wie Kinder und Jugendlichen, wie es denen geht, ihre Grenzen einfach zu achten und zu sehen und einfach eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.
Ist es heutzutage schwieriger geworden, jemand einfach auch mal spontan zu umarmen? Gibt es auch praktische Tipps? Macht das eher mal nicht oder fragt vorher?
Ich glaube, was man immer machen kann, ist Angebote zu schaffen und zu sagen, hey, wenn du magst, wenn du dich gerade nicht gut fühlst, ich bin für dich da, und einfach darauf zu warten, wie die andere Person reagiert und nicht von mir aus einfach auf die Person zuzugehen und zu sagen, ich nehme dich jetzt für selbstverständlich und nehme dich in den Arm, sondern ich gehe vielleicht mit halb offenen Armen auf eine Person zu und mache ihr ein Angebot oder ich biete mich an als Gesprächspartner und versuche sensibel dafür zu sein, was die andere Person gerade braucht und nicht, was ich aus meiner eigenen Sicht heraus denke. Weil wir doch alle sehr unterschiedlich, glaube ich, sind in dem, wie wir uns wohlfühlen im Umgang mit anderen Menschen, gerade wenn sie vielleicht nicht aus unserer Familie direkt sind.
Und die TeilnehmerInnen, sind die bei dem Thema eher genervt oder lassen die sich das über sich ergehen? Wir haben jetzt schon von so vielen schönen Momenten gehört, aber das ist doch, sind dann eher die schwierigeren.
Tatsächlich glaube ich, dass die meisten TeilnehmerInnen recht schnell auch merken, dass es ein wichtiges Thema ist. Teil dieser Präventionseinheit ist auch immer natürlich ein Stück Statistik. Und wenn man sich Statistiken anschaut und sieht, was in diesem Bereich alles schon in der Vergangenheit auch gerade schiefgelaufen ist, ist für die meisten Leute doch ersichtlich, warum es für uns ein wichtiges Thema ist. Und da, also sind alle unsere TeilnehmerInnen an dem Wohl der Kinder und Jugendlichen bedacht, die am Schluss dann irgendwie vor den Gruppenleitungen betreut werden. Und deswegen ist es vielleicht nicht das angenehmste Thema der Welt, sich damit auseinanderzusetzen, aber es ist wichtig und das sehen die Menschen auch.
Und es ist nochmal mit was ganz anderem verbunden, nämlich mit der bayerischen Jugendleiter-Card. Inwieweit spielt das zusammen?
Auch für diese Juleika ist eine Präventionseinheit eine Voraussetzung. Also auch der Freistaat und in ganz Deutschland ist mittlerweile klar, dass Prävention sexualisierter Gewalt ein wichtiger Bestandteil ist der Jugendarbeit. Deswegen gibt es ja auch diese Gesetze, dass JugendleiterInnen Führungszeugnisse abgeben müssen, wenn sie in der Jugendarbeit arbeiten wollen. Diese Präventionsschulung ist ein weiterer Schritt, um Missbrauch einfach gering zu halten und zu entdecken und sensibel zu sein.
Herr Antonin, die Sommerferien sind nicht mehr weit und ich vermute, dass bei der Kolping-Jugend jetzt auch so langsam wieder die Zeltlager organisiert werden. Hat diese Form dann auch einen bestimmten Rahmen in der KursleiterInnen-Ausbildung? Denn es ist ja doch was anderes, aufs Zeltlager jetzt zu fahren, als in der Pfarrei eine Gruppenstunde abzuhalten.
In der KursleiterInnen-Ausbildung bilden wir die Menschen aus, die später dann die GruppenleiterInnen ausbilden. Und wir wissen ja, dass viele GruppenleiterInnen natürlich auch für Zeltlager spezifisch diese Kurse machen. Also versuchen wir natürlich in jeder Form auch Inhalte zu vermitteln, die später gebraucht werden können, um Zeltlager zu betreuen. Also sei es, dass wir uns zusammen überlegen, wie kann man gut Einheiten oder wie kann man gut Spiele planen, auf was muss man achten, bis dahin, wo wir sagen, wir kochen gemeinsam und schauen, wie es vielleicht gut ist, für Gruppen zu kochen. Was muss man dabei beachten? Also auch das ist niederschwellig Teil der kursleitenden Ausbildung.
Wäre das auch was für Sie irgendwann, Zeltlager, Frau Neuchel?
War als Kind nie im Zeltlager. Ich bin bis heute nie im Zeltlager gewesen. Ich stelle es mir sehr cool vor, vielleicht irgendwann mal, ja.
Also das kommt vielleicht noch auf Sie zu. Jetzt, Herr Antonin, braucht auch die Frau Neuchel ja noch das Praktikum in einem der 4 Gruppenleiterkurse, die es jedes Jahr gibt. Steht jetzt schon fest, wer da wohin geht? Kann man das dann dieses Jahr alles noch abschließen?
Dieses Jahr gibt es über die Herbstferien von der Kolping-Jugend noch 2 parallele Gruppenleitungskurse, an denen dann insgesamt bis zu 4 angehende KursleiterInnen ihr Praktikum absolvieren könnten. Aber das ist natürlich immer eine Terminfrage. Die nächste Gelegenheit wäre dann an Ostern wieder 2 parallele Kurse und dann wieder im Herbst.
Frau Neuchel, haben Sie noch vor, es im Herbst abzuschließen?
Im Herbst fallen die Kurse leider in die Vorlesungszeit, also ins Semester. Die Frühjahrskurse fallen immer in die vorlesungsfreie Zeit. Deswegen würde ich eher denken, ich mache das nächstes Jahr.
Also nächstes Jahr im Frühjahr. Ja. Und dann mal schon weit in die Zukunft geschaut. Was denken Sie, dass der Herr Antonin von Ihnen erwartet, dass Sie da auch einmal jährlich Gruppenleiterkurse machen? Was sind da so die Erwartungen an Sie? Spricht man darüber auch?
Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Wir sind ja dann doch recht viele Kursleiter. Wie oft man dann im Jahr tatsächlich auf einen Kurs fahren muss, hängt, glaube ich, auch vom persönlichen Terminkalender ab.
Was würden Sie schätzen, Herr Antonin?
Ich glaube, wichtig ist, dass die Menschen sich dabei wohlfühlen, in dem Rahmen, wie sie sich engagieren. Und wir haben keine expliziten Erwartungen. Natürlich wünschen wir uns, dass die Menschen später auch Kurse leiten, aber das ist natürlich immer einfach eine persönliche Geschichte. Und die Leute sollen das so viel und wenig machen, wie es für sie am besten ist. Und freuen uns über alle, die Lust drauf haben, Kurse zu leiten für uns.
Und welche Erkenntnisse nehmen Sie jetzt so insgesamt mit, wenn dann in 2 Jahren der nächste Kurs stattfindet?
Was ich mir fürs nächste Mal auf jeden Fall mitnehme, dass wir frühzeitig noch breiter Werbung machen. In den letzten Jahren war es wirklich sehr schwierig, genügend Teilnehmende zu finden für die kursleitenden Ausbildung. Ansonsten kann ich sagen, dass es wirklich eine sehr schöne Zeit war, der letzte Kursleitendenausbildung. Und wir beim nächsten Mal vielleicht nochmal drauf schauen werden, ob wir noch mehr Möglichkeiten haben, wirklich in Selbstversorgehäusern mit gemeinsamem Kochen zu gehen, weil wir gemerkt haben, dass das doch wirklich eine Möglichkeit ist, dass die Gruppe noch stärker zusammenwächst, noch ein besseres Gruppengefüge erleben kann. Trotzdem wird die zweite Kurswoche weiterhin so stattfinden, dass wir parallel mit einem Gruppenleitungskurs in einem Jugendhaus sind, weil dort die Möglichkeit besteht, einfach zu hospitieren und bei erfahrenen KursleiterInnen mal reinzuschnuppern, wie so ein Kurs ist, mit Teilnehmenden, mit Leuten, die wirklich GruppenleiterInnen werden wollen. Und auch da werden wir in Zukunft mehr drauf schauen, dass die Menschen, die unsere TeilnehmerInnen, diese Gelegenheit auch wahrnehmen müssen am Schluss.
Frau Neuchli, jetzt haben Sie kurz die Gelegenheit, Werbung zu machen. Was würden Sie sagen, wieso macht es Sinn, bei der nächsten KursleiterInnen-Ausbildung mitzumachen?
Weil man erstens ganz viele tolle neue Menschen kennenlernt. Die Menschen, die meistens diese Kursleiterausbildung machen, sind sehr soziale und sehr nette Menschen. Aber auch das Team, in das man reinkommt, das kursleitende Team und auch unser Jugendbildungsreferent und alle Menschen bei Kolping. Man kommt da in ein wunderbares Umfeld. Dafür allein lohnt es sich schon. Dann lohnt es sich auch für die persönliche Weiterentwicklung. Unabhängig davon, dass man die Inhalte natürlich irgendwann weitervermitteln soll an GruppenleiterInnen, lernt man auch für sich selber einfach ganz viel Neues, was man nicht nur in diesem Kontext nutzen kann, sondern bestimmt auch später im privaten oder auch, ich könnte mir sogar vorstellen, im beruflichen Umfeld. Und eben diese Gruppenerfahrung, einmal wirklich komplett aus seinem eigenen Alltag, aus seinem eigenen Leben rausgenommen zu werden und für eine Woche tatsächlich ein bisschen abgeschieden vom Rest der Welt mit fremden Leuten, zumindest am Anfang, zusammenzuleben, ist schon eine Erfahrung in diesem Rahmen, die ich jedem empfehlen kann.
Dann freuen wir uns, wenn wieder eine neue KursleiterInnen-Ausbildung ansteht. Ist noch ein bisschen hin, jetzt haben wir mal von der bisherigen gehört und hoffen natürlich, Frau Neuchel, dass Sie dann auch gut einsteigen können, wenn es soweit ist und
Dankeschön.
Da die guten Erfahrungen vor allem mit der Gemeinschaft weiterhin so machen. Danke, dass Sie heute da waren, Herr Antonin, Frau Neuchel und uns die KursleiterInnen-Ausbildung der Kolping-Jugend vorgestellt haben. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Gerne, Dankeschön.
Und das war's für dieses Mal in der Kolpingstunde. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde. Die Nachrichten.
Mit Simon Vornberger. In Erding hat die Kolpingsfamilie auch dieses Jahr wieder einen prächtigen Blumenteppich zum Fronleichnamsfest gestaltet. Und das bereits zum 25. Mal. Kinder, Erwachsene und Senioren wirkten mit, um das farbenfrohe Kunstwerk zu schaffen. Höhepunkt war die Prozession mit Stopp am kunstvoll geschmückten Altar am Schanenplatz. 9 Ehrenamtliche der Kolping-Jugend haben den theoretischen Teil ihrer Kursleiterausbildung abgeschlossen. Nach 19 Tagen voller Praxis und Teamgeist, unter anderem beim Floßbau, sind sie nun vorbereitet für ihre künftigen Leitungsaufgaben. Es fehlt nur noch das begleitende Praktikum. Das Kolping-Familienhotel Haus Chiemgau in Teisendorf sucht ab Februar 2026 Verstärkung. Gesucht wird eine engagierte Fachkraft in Sozialarbeit oder Pädagogik für Bildungsangebote mit Familien, Beratung und Projektarbeit. Wer Herz, Haltung und Organisationstalent mitbringt, kann sich noch bis 15. September bewerben. Das Lieferkettengesetz schützt weltweit Menschenrechte und Umwelt, doch nun droht seine Abschwächung. Auf EU-Ebene laufen Versuche, die neue Richtlinie zu verwässern. Kolping International ruft daher auf, jetzt eine Petition für ein starkes Gesetz zu unterstützen. Denn faire Lieferketten gehen uns alle an, so Kolping International. Und weitere Nachrichten rund um Kolping im Erzbistum gibt's immer auf kolping-tv-münchen.de.
Das war die Kolpingstunde, produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.